Willkommen zu Compliance Reloaded, dem Podcast der BCM Young Professionals, der sich mit euren Fragen rund um das Thema Compliance befasst. Was sind die Grundlagen, die jeder Compliance Officer kennen sollte? Was wird die Zukunft bringen? Und wie läuft es in der Praxis ab? Viel Spaß mit Marvin Zimbelmann und Rebecca Muthke.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns bei Compliance Reloaded. Ihr hört schon die Stille, das wäre der Moment gewesen, in dem Rebecca ihr freundliches Hallo ins Mikrofon geworfen hätte. Allerdings bin ich heute alleine mit meinem Lieblingsthema, dem Lieferkettengesetz. Yes, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass am Freitag, das muss der 11. Juni gewesen sein, wurde es nun im Bundestag beschlossen und es gibt keinen Weg dran mehr vorbei. Also ich meine, das hatten wir in der letzten Folge auch schon festgehalten und ich denke, das hat sich in der letzten Zeit auch schon gezeigt, aber wir haben es jetzt nochmal schwarz auf weiß, das Lieferkettengesetz kommt und gilt ab dem 1. Januar 2023. Ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen mehr damit befassen, was das jetzt eigentlich für die Praxis heißt. Was muss ich jetzt dabei beachten? Wie implementiere ich denn das Ganze und überhaupt, was gibt es dabei zu beachten? Und ich hätte gesagt, bevor ich vielleicht damit einsteige, so ein bisschen zur Auffrischung nochmal das Lieferkettengesetz in vielleicht ein paar wenigen Worten. Ich habe das gerade schon gesagt, es gilt ab dem 1. Januar 2023. Für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und dann ab dem 1. Januar 2024 für Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern. Die Sorgfaltspflichten oder das Gesetz an sich umfasst Menschenrechte und Arbeitsstandards, bedingt aber auch den Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Und zwar immer dann, wenn Menschenrechte von Umweltschädigung oder Korruption unmittelbar betroffen sind, also durch zum Beispiel erheblicher Wasserverschmutzung oder Luft- oder Bodenverunreinigung etc. pp. Es bezieht sich auf Waren und Dienstleistungen, auch ganz wichtig meiner Meinung nach, der Punkt eben, dass es sich auf Dienstleistungen bezieht. Ich finde, bei Waren kann man sich es immer ein bisschen ja, irgendwie plastischer darstellen, aber es ist eben nicht nur auf Waren bezogen. Es ist entlang der gesamten Lieferkette geltend, auch ganz wichtig. Und wir haben sozusagen mit Blick auf die Verantwortungstiefe, haben wir eine unmittelbare Sorgfaltspflicht bei unseren direkten Zulieferern, also T1, sei es jetzt Produzenten oder eben zum Beispiel auch Importeure, je nachdem, wie eure Lieferkette da auch aussieht. Und wir haben eine anlassbezogene, das heißt mittelbare Sorgfaltspflicht in der tieferen Lieferkette, also jenseits von T1. Das bedeutet, wenn wir von Verstößen Kenntnis erlangen, müssen wir unserer Sorgfaltspflicht entsprechend gerecht werden. Finde ich, klingt erstmal auch relativ logisch, ist aber auch ein wichtiger Punkt und auch ein Diskussionspunkt gewesen. Was heißt zum Beispiel Kenntnis erlangen? Ja, wann habe ich ausreichend Kenntnis über einen Verstoß erlangt? Reicht das, wenn ich darüber irgendwie auf Twitter von einer NGO einen Beitrag lese oder muss ich da wirklich direkt kontaktiert werden mit einem Case-Overview oder was auch immer. Genau, vielleicht die wesentlichen Änderungen zur letzten Fassung. Ich erinnere euch nochmal an unsere erste Folge zum Thema Lieferkettengesetz. Vielleicht, wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören, die nochmal wirklich einen Überblick gibt, was sind die Inhalte, was sind die Anforderungen und was steht da jetzt überhaupt drin. Also deutlich umfangreicher als in jetzt der kurzen Zusammenfassung, die ich gerade gegeben habe. Aber die wesentlichen Änderungen sind, dass der Text nochmal dahingehend ergänzt wurde, dass durch eine Verletzung der Sorgfaltspflichten keine zivilrechtliche Haftung begründet wird. Es war ja nochmal wirklich einer der größten Pain Points, sage ich mal, der politischen Diskussion. Und wir haben mit Blick auf die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten neben dem vorher auch schon im Gesetz stehenden Minamata und dem Stockholmer Übereinkommen auch das Basler Übereinkommen mit drinstehen. Das Basler Übereinkommen heißt weiter über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung von 1989. Ja, ich bin da jetzt kein Experte in diesem Gesetz oder in diesem Übereinkommen. Sicherlich aber auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Gerne, wenn ihr auch euch damit vielleicht schon mal beschäftigt habt, könnt ihr es gerne mal uns auch schreiben, was so da eure Eindrücke sind. Schießt gerne los. Ja, also vielleicht zusammengefasst kann man schon sagen, da hat sich jetzt nicht viel geändert zur letzten Fassung, muss man ehrlich sein. Der Gesetzentwurf wurde jetzt also im parlamentarischen Verfahren auch nicht in dem Sinne stark verschärft. Und deswegen können wir uns in dieser Folge ganz der Umsetzung in der Praxis widmen. Ich denke, das ist sowieso für uns der spannendste Part. Und wie gesagt, über das andere haben wir ja auch schon gesprochen. Also, was bedeutet das Gesetz jetzt für die Praxis? Was kann oder was muss ich jetzt tun? Also im Wesentlichen sollten wir uns als Unternehmen auf 6 Erfordernisse einstellen. Erstens eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte veröffentlichen. Risikomanagement. Drittens Berichtspflicht und Dokumentation. Viertens Prävention. Fünftens Beschwerdemechanismen und sechstens Abhilfemaßnahmen. Das sind so wirklich die, ich sag mal so, die Kernpunkte, auf die ich mich einstellen muss, die ich vorbereiten muss. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte veröffentlichen. Das heißt, ich muss in der Erklärung beschreiben, mit welchen Prozessen die Umsetzung des Gesetzes sichergestellt wird und ich muss meine Menschenrechts- und Umweltrisiken nach bestimmten Vorgaben beschreiben. Wie diese Vorgaben dann auch tatsächlich aussehen und überhaupt, es wird ja noch viele, und es ist ja auch schon einige Male angekündigt worden, es wird noch viele Handreichungen zum Gesetz geben, auf die ich auch schon sehr gespannt bin, wie die dann am Ende aussehen können. Und ich weiß auch so aus den letzten politischen Diskussionen, auch Terminen, denen ich beiwohnen durfte mit Ministerpräsidenten, war auch meiner Empfindung nach ein sehr offenes Ohr zu finden, dass wir als Unternehmen da auch Einfluss nehmen können, beziehungsweise unser Input gefragt ist. Und deswegen, ich glaube, das nehmen wir auch als Unternehmen oder auch die Wirtschaftsverbände und wir vielleicht auch als Compliance-Verband zu wenig wahr. Ich glaube, da können wir uns sehr viel mehr einbringen, als wir auch denken. Zumindest war das so mein Eindruck. Vielleicht, wenn diesen Eindruck jemand geteilt hat, sagt oder hebt mal gerne die Hand. Oder wenn ihr es genau andersrum gesehen habt, sagt auch gerne Bescheid. Genau, Punkt 2 war Risikomanagement. Das heißt, die Einrichtung eines angemessenen und vor allem wirksamen Risikomanagementsystems. Und ich muss die Zuständigkeit über die Bewachung des Risikomanagements festlegen. Das heißt, wer ist dafür jetzt verantwortlich? Wer ist zuständig? Zum Beispiel durch die Benennung eines Menschenrechtsbeauftragten und die Geschäftsleitung muss sich regelmäßig, mindestens aber einmal im Jahr, über die Arbeit des Menschenrechtsbeauftragten informieren. Das heißt, da ist ein gewisser Austausch gefragt. So, wenn ich jetzt bei einer Risikoanalyse menschenrechtliche Risiken entweder bei mir im Unternehmen oder bei einem unmittelbaren Zulieferer feststelle, sind sofort angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Da ist auch nochmal so ein Punkt, was heißt angemessen, das werden dann sicherlich auch sozusagen ein paar Beispielmaßnahmen noch in diesen Handreichungen gegeben. Bin ich mal gespannt, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Punkt 3, Berichtspflicht und Dokumentation. Klar, ich muss als betroffenes Unternehmen, also ab 2024 sozusagen mit über 1000 Mitarbeitern, muss ich jährlich einen Bericht über die tatsächlich oder potenziellen negativen Auswirkungen meiner Geschäftstätigkeit auf die Menschenrechte verfassen. Und damit gehen dann natürlich auch Dokumentations- oder Veröffentlichungspflichten einher. Das heißt, ich muss den Bericht schreiben, klar, beziehe mich da auf die eigene Dokumentation, dokumentiere den Bericht auch und muss diesen dann eben auch veröffentlichen. Klarer Fall, klingt im Grunde logisch. Kennen wir auch schon aus unserer Compliance-Arbeit. Ich denke, das ist nichts Neues. Prävention. Als Unternehmen bin ich verpflichtet, angemessene Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und gegenüber den unmittelbaren Zulieferern zu verankern. Ja, was kann das sein? Zum Beispiel könnten das die Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Beschaffungsstrategien oder Einkaufspraktiken sein. Ne? Also da auch immer der Austausch mit den eigenen Organisationen beziehungsweise mit der eigenen Organisationsstruktur, ruhig mal mit dem Einkauf sprechen, der kennt sich da auch immer ganz gut aus. Dafür plädiere ich ja sowieso schon relativ häufig, dass man sich innerhalb des Unternehmens auch bewegt, auch mit dem Vertrieb, mit der Beschaffung und mit dem Einkauf sich regelmäßig austauscht und natürlich auch anderen Fachabteilungen. Klar, Durchführungen von Schulungen für meine eigenen Mitarbeiter, aber auch für meine Zulieferer ist natürlich auch möglich. Klar, Implementierung von geeigneten Kontrollmaßnahmen. Wie kontrolliere ich die Sorgfaltspflichten bei meinen Zulieferern? Gehe ich da über Audits oder was weiß ich, irgendwelchen Produktzertifizierungen etc.? Da ist ja auch im Grunde relativ viel möglich. Dann sollte ich natürlich bei der Auswahl schon meiner Zulieferer die menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen berücksichtigen. Das heißt, können die das überhaupt leisten? Wie sind die aufgestellt? Ne, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den man schon vorab klären sollte. Und dann eine vertragliche oder eine vertragliche Zusicherung, dass Zulieferer die oder meine Vorgaben auch einhalten und in der Lieferkette auch entsprechend adressieren. Ne? Das heißt, in die Lieferkette einspielen, das, was ich denen vorgebe. Oder die sind zum Beispiel selber vom Gesetz erfasst. Dann wäre es natürlich auch nochmal spannend zu wissen, wie die sich aufstellen. Wie gehen die damit um? Was haben die für einen Maßnahmenplan? Und was haben die eigentlich vor? Denke ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann fünftens, Beschwerdemechanismen einrichten. Klar, irgendwie muss ich ja an die Menschenrechtsverstöße kommen. Ja, und das geht natürlich über interne Beschwerdeverfahren, aber ist auch über externe Beschwerdemechanismen möglich. Sei es jetzt also im Textilbereich, gut, ist jetzt vielleicht ein schweres Beispiel, weil es gerade in extremer Diskussion ist, das Akkord-Abkommen, das es seit 2013 in Bangladesch gibt, worüber auch ein Beschwerdemechanismus funktioniert. Es gibt, über andere NGOs, über internationale Multi-Stakeholder-Initiativen. Viele haben davon ja auch die sogenannten Grievance-Mechanismen, über die man dann von Menschenrechtsverstößen natürlich Kenntnis erlangen kann. Und ich muss, und das fordert das Gesetz, auch einen Deutschland ansässigen Verantwortlichen benennen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das der Menschenrechtsbeauftragte dann auch direkt machen kann. Wahrscheinlich, ne? Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Sechster Punkt, Abhilfemaßnahmen. Klar, wenn ich Verstöße gegen meine Sorgfaltspflichten erfahre, beziehungsweise dann eben Kenntnis erlange, entweder jetzt bei mir im eigenen Unternehmen oder bei einem unmittelbaren Zulieferer, wie auch immer, muss ich sofort entsprechende beziehungsweise auch angemessene Abhilfemaßnahmen ergreifen. Ja, und da ist zum Beispiel auch so als letzte Instanz, sage ich mal, es gilt der Abbruch der Geschäftsbeziehung. Das ist nur in absoluten Ausnahmefällen geboten. Also jetzt bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen würde ich jetzt Kinderarbeit, Zwangsarbeit zählen. Oder wenn man die Umsetzung meiner anderen Maßnahmen keine Abhilfe bewirkt, wenn sich vielleicht auch der Zulieferer weigert oder nicht antwortet oder die Kooperation total schlecht ist mit dem, ich denke, dann kann man das auch gut begründen, da die Geschäftsbeziehung abzubrechen. Oder wenn mir einfach schlichtweg kein anderes Mittel mehr zur Verfügung steht. Ja. Und ich muss natürlich auch als Folge eines Verstoßes weitere Präventionsmaßnahmen einleiten. Denke ich, ist auch logisch, wenn mal was passiert ist, dann gilt es nochmal zu verhindern. Ne? Heißt ja auch immer so schön, mache so viele Fehler wie möglich, aber keinen zweimal. Das gilt im Grunde im Bereich CSR oder im Bereich vielleicht Compliance allgemein, sollte das auch meine Prämisse sein. Ne? Lässt sich die Verletzung oder dieser Menschenrechtsverstoß beim Zulieferer jetzt nicht in absehbarer Zeit beenden, muss ich auch noch einen konkreten Plan zur Minimierung und Vermeidung erstellen. Das heißt, ich muss auch wirklich dokumentieren, wie will ich jetzt damit umgehen. Ne? Also ich denke, das greift sehr stark mit dem, was ich gerade gesagt hatte. Gut, was sind jetzt die nächsten Schritte, die ich vielleicht konkret einleiten sollte, um mich jetzt aufs Gesetz vorzubereiten. Ich denke, das haben wir bei sehr vielen Themen und ist hier auch absolutes Must-Have oder Must-Do, nämlich den Status Quo erfassen und eine Gap-Analyse durchführen. Das heißt, ein bisschen mich an den Fragen orientieren, wo stehe ich mit meinem CMS oder mit meiner Nachhaltigkeitsstrategie, welche Anforderungen aus dem Gesetz erfülle ich bereits, habe ich einen funktionierenden und vor allem, und das ist nicht zu verachten, einen verfügbaren Beschwerdekanal. Was bringt es mir, wenn der ganz gut ist? Und ich habe mir da viele Gedanken gemacht, aber um beim Beispiel Bangladesch zu bleiben, Textilfabriken in Bangladesch, ja, wenn ich einen in deutscher Sprache oder einen englischen Beschwerdekanal zur Verfügung habe, klar, online ist einfach, ist schnell implementiert. Aber kann denn der Fabrikarbeiter in Bangladesch erstens überhaupt auf meine Website kommen? Kann der die Sprache verstehen? Versteht er, wie er sich durch diesen Beschwerdekanal durchklickt? Es sind halt alles Fragen, die gilt es auch dabei zu beachten, wenn es darum geht, einen funktionierenden und verfügbaren Beschwerdekanal einzurichten. Ja. Dann andere Leitfrage: Wie gut sind meine internen Prozesse oder meine Organisation als solches bereits aufgestellt? Da muss ich neue Ressourcen und Kapazitäten einplanen. Das ist ja auch nicht einfach mal so gemacht. Wir kennen das alle. Dem Compliance Officer wird mal schnell der Hut aufgesetzt. Aber das sind hier doch sehr umfangreiche Anforderungen. Gut, es geht jetzt nicht für die Kleinstunternehmen, ne? Also man hat bestimmt schon gewisse Ressourcen zur Verfügung, aber trotzdem muss man sich mit beschäftigen, kann ich das so erstmal leisten, muss ich mich da aufbauen und wenn ja, wie viel? Es sind ja auch alles noch interne HR-Prozesse, die da auch ein bisschen Zeit brauchen, alles mit einplanen. Das heißt wirklich so einmal schonungslos nach Lücken suchen in meinem bestehenden System. Nächster Punkt, eine umfassende menschenrechtliche und umweltbezogene Risikoanalyse durchführen. Klar, hängt jetzt ein Stück weit mit der Gap-Analyse zusammen. Heißt, habe ich überhaupt ein funktionierendes Risikomanagementsystem? Kann ich damit die Risiken in meiner Lieferkette aufdecken? Ja, muss ich mir vielleicht noch externe Dienstleister dazu holen? Oder reicht das jetzt so, wie ich aufgestellt bin? Und kann ich eine Risikoanalyse, und da sind wir wieder beim Thema Kapazitäten und Ressourcen, mit den vorhandenen Kapazitäten oder Ressourcen auch wirklich durchführen? Ja, also wenn ich das jetzt alleine mache, dann brauche ich da schon mal länger für, vor allem wenn es jetzt um T1, T2 und was weiß ich, wie viele Fabriken man hat. Ja, gerade wieder Beispiel Textil. Ja, man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass auf einen T1-Produzenten, ich glaube, so eine konservative Schätzung sind so nochmal 5 T2-Produzenten, die man mit einrechnen kann, wenn es eine Stufe runtergeht. Oder wenn man jetzt mal im Bereich Hardware sich, habe ich gerade letztens das Beispiel mal durchgespielt, wenn sich im Bereich Hardware bewegt und jetzt eine Nähmaschine mal nimmt. Das sind dann schnell mal 80, 90 Komponenten oder sogar mehr, die da zusammenkommen. Vom Motor zur Nähnadel bis hin zum, weiß nicht, Plastikgehäuse, whatever. Da sind wir mal bei 5 T2-Produzenten noch viel weiter. Klar, jetzt haben wir nur die unmittelbare Sorgfaltspflicht für unsere T1-Lieferanten, aber gilt halt trotzdem, das zu berücksichtigen, weil wir holen uns in Erinnerung, wenn wir von einem Risiko Kenntnis erlangen, dann müssen wir uns auch darum kümmern. Also auch meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, sich da mal wirklich Transparenz zu schaffen. Dann meine Geschäftspartner prüfen und mit ihnen in Austausch treten. Finde ich, ist auch einer der wichtigsten Punkte, erstmal zu schauen, wo, in welchen Ländern sind meine Geschäftspartner überhaupt aktiv? Ja, wie hoch ist der Anteil auch der manuellen Arbeit in der Wertschöpfung? Das heißt, habe ich da jetzt wieder das Beispiel, viele Näherinnen sitzen oder habe ich einen Maschinenpark mit ein paar Robotern stehen, ne? Dann bin ich schnell von den Risiken einmal im Grunde auf Ebene auch sozusagen existenzsichernde Löhne, Kinderarbeit, Zwangsarbeit etc. Und wenn ich da im Maschinenpark stehen habe, gut, dann sind wir nicht mehr bei den menschenrechtsbezogenen Risiken, sondern da wäre vielleicht der Stromausfall eines meiner größten Sorgenkinder. Dann durch wen wird die Arbeit erbracht? Ne, klar, auch nochmal ein Thema, zum Beispiel Wanderarbeiter. Ne, sind die jetzt, werden die dann irgendwo untergebracht, weil sie sozusagen nur entliehen sind? Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wie werden die untergebracht? Das ist ja jetzt hier auch in Deutschland etwas hochgekommen in der Fleischindustrie. Ne, die ganze Unterbringung der Leiharbeiter auch. Und das haben wir natürlich gerade in südostasiatischen Ländern, um wieder beim Beispiel Bangladesch zu bleiben, haben wir da natürlich auch nochmal unfassbar hohe Risiken und eine ganz andere Situation, eine ganz andere Dimension an Risiken, die wir uns ins Gedächtnis rufen müssen. Ne? Welche Materialien werden eingesetzt? Haben sie spezifische Risiken? Das heißt, wir haben die Mineralienkonfliktverordnung, wir haben die Holzverordnung, jetzt fehlt mir das Wort, oder der Name dafür, ne? Aber das muss ich beachten. Baumwolle, haben wir Xinjiang, Uiguren-Thematik, also ein großes Zwangsarbeitrisiko. Also eine Geschichte. Ja, und dann muss ich natürlich, und das hatte ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, ob die Lieferanten oder meine Geschäftspartner selbst vom Gesetz erfasst werden. Wie reagieren sie? Vielleicht kann man auch noch was von denen lernen, ist ja auch noch immer mal spannend. Genau. Und was mache ich dann damit? Jetzt habe ich ein paar kritische Zulieferer identifiziert und dann sollte ich unbedingt mit denen in Kontakt treten und dann auch eine gemeinsame Strategie erarbeiten. Ja, also wirklich auf deren Needs auch einstellen. Wie können die meine Anforderungen erfüllen? Ja, weil ich denke, es ist ein Irrglaube zu denken, dass wir sozusagen eine Vorgabe an unsere T1-Lieferanten oder Zulieferer geben und die das irgendwie ja sofort erfüllen können, ja, oder es nicht erfüllen wollen, man weiß es nicht, was steht da. Und ich glaube, der Irrglaube ist, dass es einfach, ich gebe eine Vorgabe und das kann dann einfach sofort gemacht werden. Also da muss man wirklich meiner Meinung nach immer in Kontakt treten und man kann nur daraus lernen. Ne? Also wieder ein Plädoyer für mehr Austausch. Ich denke, das zieht sich sowieso durch unsere Folgen durch. Dann sollte ich oder kann ich Anforderungen und Rahmenverträge zur Verpflichtung meiner Lieferanten formulieren. Klar, ich kann jetzt oder sollte jetzt auch schon meine Geschäftsbedingungen anpassen. Ich kann meinen Lieferverträgen Sorgfalts- und Berichtspflichten festhalten. Zum Beispiel Menschenrechte, Arbeitnehmerbelange, Umweltstandards. Also da kann ich mal schauen, habe ich jetzt schon ein Verhaltenskodex für Lieferanten, muss ich den noch schreiben, dauert auch wieder, also auch nochmal ein Punkt, den ich bei der Kapazitäten- oder Ressourcenplanung berücksichtigen sollte, oder habe ich da schon was, ne? Thema Gap-Analyse, sind wir wieder bei dem Thema. Dann kann ich oder muss ich im eigenen Geschäftsbereich und bei unmittelbaren Zulieferern eine vertragliche Zusicherung vorlegen, das heißt wirklich, einfach in die Verträge reinschreiben, dann ist man immer auf der sicheren Seite, klar. Ich sollte aber auch entsprechende Kontrollmechanismen vertraglich festlegen oder festhalten. Ne? Also zum Beispiel Sozial- oder Umweltauditierung, entweder direkt sozusagen bei T1, je nachdem, wie die Lieferkette wieder aufgestellt ist, oder dann in der tieferen Lieferkette. Ja, Lieferantenbewertung. Also all das kann ich natürlich auch schon vertraglich festhalten. Und dann auch entsprechend einfordern. Also das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Dann Trainings- und Entwicklungsprogramme anbieten. Also meine Lieferanten schulen, hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Also nicht nur meine eigenen Mitarbeiter schulen auf die Anforderungen des Gesetzes, sondern auch wirklich meine Lieferanten, schönes Wort, befähigen, ne, qualifizieren das, und eben auch langfristig entwickeln. Mir einfach auch ein paar rauspicken, die willens sind, sich zu entwickeln und die dann auch einfach langfristig aufbauen. Ne, haben beide Seiten was davon. Man selbst hat eine funktionierende Lieferkette, einen Lieferant, der viel tut, viel macht, einem die Vorgaben erfüllt und sich mitentwickelt. Das ist natürlich großartig. Ne? Also es wäre so absolutes Beispiel oder Vorbild sozusagen. Ne? Und dann sagte ich, glaube ich, auch schon, Transparenz in die Lieferkette bringen. Also auch vielleicht meine Verantwortungstiefe klären. Also bis wohin muss ich jetzt wirklich meine Sorgfaltspflicht nachgehen und wo kann ich es dann abgeben? Ja, also, welche Akteure sind in meiner Lieferkette auch überhaupt bekannt? Ist ja auch noch eine Frage. Ne? Ab T2 wird es kompliziert. Genauso kann es auch sein, weil weiß ich auf T1-Ebene, kenne ich die überhaupt alle? Oder haben wir hier auch zum Beispiel mal auch ein Risiko, eine unautorisierte Untervergabe von Aufträgen? Also zum Beispiel Englisch heißt es immer unauthorized subcontracting, ne? Also dass dann vielleicht auch einfach heimlich was abgegeben wird. Wenn ich davon Kenntnis erlange, bin ich dafür verantwortlich. Ja? Das heißt, auch schauen, und man kann nur daraus lernen, wie sieht meine Lieferkette jenseits von T1 aus? Habe ich überhaupt eine zentrale Erfassung der Lieferanten? Auch noch eine Frage. Besteht überhaupt die Datenbank? Habe ich das alles? Also klar, das denke ich immer viel im Einkauf auch schon verankert. Wie kann ich die jetzt aber für mich auch adaptieren oder noch zusätzliche Punkte mit aufnehmen? Zum Beispiel eben dann die Anforderung oder die Vorgabe der Sozialauditierung, ne? Dass dann alle, die bei mir oder alle Lieferanten, die bei mir in der Datenbank registriert sind, dass die auch ein gültiges Audit nachweisen. Wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man dann mit der IT nochmal in Kontakt treten müsste, ne? Dass sie die Datenbank anpassen. Und dann überhaupt schauen, wie, wenn ich sozusagen die Lieferanten kenne, wie sind sie aufgestellt? Sind sie vielleicht schon gut unterwegs? Ist natürlich auch eine Möglichkeit und dann für mich ein grandiose Erkenntnis, aber das muss ich halt erstmal rausfinden. Und haben die ein funktionierendes CMS? Klar, im Grunde die Gap-Analyse, die ich durchgeführt habe, auch vielleicht an die Lieferanten geben und sagen, macht das auch mal, gebt uns mal eure Ergebnisse, wie seid ihr aufgestellt? Na, also das sind auch Punkte, die würde ich definitiv spielen und an die Lieferkette oder an meine Zulieferer antragen. Ja, das hätte ich jetzt gesagt, waren so die nächsten Schritte, die ich sehe, die ich gehen würde und euch empfehle. Ich denke, das ist auch ein guter Start oder eine gute Basis, mit der man dann wirklich starten kann, sich darüber Gedanken zu machen, sich wirklich mal, nehmt euch mal die Zeit, vielleicht einen kleinen Workshop abhalten mit dem Einkauf zusammen oder mit Qualitätssicherung oder Qualitätsmanagement. Einfach mal wirklich die involvierten internen Stakeholder mal an einen Tisch holen. Ich meine, jetzt lassen es die Corona-Regelung ja schon fast wieder zu, das auch physisch vor Ort zu machen und sich einfach mal einen Tag damit beschäftigen, wie sind wir aufgestellt, was tun wir schon, das Ganze mal sammeln und dann mit dem Gesetz, mit den Anforderungen vergleichen. Also ich denke, das ist ein guter Start. Beachtet die paar Punkte, die ich gerade gesagt hatte, behaltet die im Hinterkopf, nehmt die mal mit. Und schaut mal, ja, wie seid ihr aufgestellt, wie könnt ihr jetzt weitermachen. Gut, so, jetzt hätte ich schon fast gesagt, bin ich am Ende und würde mich freuen, wenn ihr Feedback da lasst und vor allem würde es mich freuen, wenn ihr weitere nächste Schritte mal mit uns teilen könntet, die ihr jetzt geht oder die ihr vielleicht schon gegangen seid. Was ist jetzt euer To-Do? Was habt ihr mitgenommen? Was hat vielleicht funktioniert? Also da bin ich total gespannt, freue mich da unfassbar über Austausch. Also ich rede halt gerne über Lieferketten, ich rede gerne über CSR, ist euch bekannt. Also insofern kommt da gerne auf mich zu. Und dann würde ich nochmal das vielleicht als kleine Werbung nutzen und nochmal auf die Arbeitsgruppe zum Lieferkettengesetz bei uns im Berufsverband hinweisen, die regelmäßig zusammenkommend und sich damit beschäftigt oder genau auch mit der Praxisumsetzung beschäftigt. Das heißt, wie gehe ich jetzt vor, was mache ich? Das wird da auch nochmal diskutiert und da bietet sich es dann sicherlich auch nochmal an, mit anderen Verantwortlichen in den Austausch zu treten. Gut, das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.